Heute im New Lawyers Podcast Björn Bormann, Director Legal bei Get Your Guide.
Wenn du in einer sehr dynamischen Firma arbeitest, die eben auch ihr Produkt sehr stark weiterentwickelt und wo auch ganz viele andere wirtschaftliche Ideen ständig neu hochkommen, die irgendwie bewertet werden müssen, dann muss natürlich der Legal auch Schritt halten und muss diese Entwicklung mit begleiten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Björn Bormann ist Director Legal bei Get Your Guide und beschäftigt sich dort insbesondere mit regulatorischen Themen im Tech-Bereich. Warum er sich nach vorangegangenen Stationen in großen internationalen Konzernen ausgerechnet für den Weg in ein Startup entschieden hat, wie er das Tech-Umfeld als Jurist erlebt und welche Rolle Policy und Lobbying, Stichwort Digital Markets Act, in seinem Alltag spielen, darüber spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Björn.
Hallo Magdalena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich würde mal mit unserer Icebreaker-Frage starten. Vielleicht kennst du sie schon. Die wird tatsächlich jedem Gast, jeder Gästin hier im Podcast gestellt. Ja. Und die lautet, was wolltest du als Kind werden?
Ja, genau. Also als Kind oder sagen wir so, bevor ich angefangen habe zu studieren, da habe ich wirklich sehr stark mich in verschiedene Richtungen irgendwie umgeschaut, habe sogar ein Semester Philosophie studiert. Aber als Kind, witzigerweise, wollte ich wirklich Rechtsanwalt werden. Und zwar einer meiner Kindheitshelden neben Captain Future war tatsächlich Perry Mason.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist wirklich so eine 50er Jahre Anwaltsserie in Schwarz-Weiß aus den USA, die damals irgendwie auf Pro7 oder irgend sowas wiederholt wurde. Und ja, der war sehr beeindruckend, sehr eloquenter Typ mit gut sitzendem Anzug, der mich da als Kind sehr beeindruckt hat tatsächlich.
Also sozusagen der Harvey Specter von Suits der 50er Jahre.
Genau, aber in Original nicht nachgedreht, sondern wirklich aus der Zeit, ja.
Sehr cool. Ich glaube, du bist tatsächlich der Erste, der gesagt hat, dass er schon als Kind Rechtsanwalt werden wollte. Ganz schön, das mal zu hören. So, Björn, du bist bei Get Your Guide. Ich habe ja auch eine kleine Geschichte, die mich mit Get Your Guide verbindet. Und zwar habe ich kürzlich mit dem Gründer von Get Your Guide, Johannes Reck, zusammen bei dem Innovationskongress der CDU-CSU sprechen dürfen. Und was ich extrem spannend fand, Johannes hat ganz am Anfang einmal in die Runde gefragt, und da waren einige Leute da, wer denn Get Your Guide kennt. Und fast jeder hat die Hand gehoben. Er hat dann noch weiter gefragt, wer hat denn Get Your Guide schon mal benutzt? Und wieder alle haben die Hand gehoben. Das hat mir nochmal gezeigt, dass das wirklich ein Startup ist, das in Deutschland eine richtig große Marktdurchdringung hat. Also wirklich viele Leute das nicht nur mal irgendwo so gehört haben, sondern das auch bei ihrem nächsten Trip oder bei schon vergangenen Trips wirklich benutzt haben und ja, ihnen das Reisen dadurch ein bisschen erleichtert wurde.
Ja, genau. Wir sind praktisch eine Plattform für Travel Experiences. Ne? Also das heißt, auf Reisen kann man alles mit uns buchen, was jetzt nicht Hotel oder Flug ist. Ne? Also alles, was du vor Ort machen würdest, wie das Museumsticket fürs MoMA und die Walking Tour in Paris und irgendwie die Teezeremonie in Japan. Das sind genau diese Experiences, die du mit uns buchen kannst.
Ich habe es tatsächlich auch selbst vor kurzem genutzt bei einem Bean-Trip und war begeistert. Also es ist ja wirklich so, dass man endlich mal alle Sachen an einem Ort hat und nicht da noch was suchen muss und dort noch was suchen muss und natürlich auch teilweise Schlangen umgeht, ja, weil man sich die Tickets schon vorher holen kann.
Ich nutze es auch, also ganz tolles Produkt.
Wie kamst du überhaupt dazu, dich für eine Inhouse-Karriere in einem Startup zu entscheiden?
Naja, was für mich bei einer Inhouse-Karriere super spannend ist, das ist, dass du halt sehr nah am Produkt dran bist. Ne? Also beim Anwalt, da hast du ja immer die rechtliche Bewertung und die rechtliche Beratung, kannst aber jetzt nicht so nah einsteigen in das Produkt oder was die Firma eigentlich für interne Prozesse hat. Und das war für mich schon immer das Entscheidende, warum ich Inhouse eigentlich sehr, sehr gern mag und schon immer sehr, sehr gern gearbeitet habe, weil du da natürlich in diesen ganzen Prozessen ganz stark eingebunden bist und nicht nur die rechtliche Seite hast, sondern auch die Tech-Seite ganz stark. Die Product-Seite und die ökonomischen Auswirkungen, die das eben alles hat.
Was würdest du sagen, ist das Besondere am Tech-Umfeld? Also was ist da vielleicht anders als in einem klassischen Kanzleiumfeld, vor allem als Jurist?
ganz viele Sachen. Also auf der einen Seite sind das sehr junge Leute, ja, also du hast halt ganz viele Kollegen in ihren 20ern. Du hast ein ganz, ganz internationales Setup mit Leuten aus der ganzen Welt. Mhm. Also ich glaube, auf der Veranstaltung, die du da gerade angesprochen hast, da hat Johannes auch eine Zahl gesagt, wie viele Leute bei uns eigentlich einen deutschen Pass haben, Headquarters in Berlin. Mhm. Und das sind, glaube ich, um die 20%. Also
ich kann mich erinnern, das war wirklich außergewöhnlich und hat nochmal gezeigt, wie international ihr nicht nur agiert, sondern wirklich auch aufgestellt seid von personeller Seite.
Absolut. Und das ist aus meiner Sicht, das sind ein paar ganz entscheidende Punkte. Und dann hast du natürlich auch, mussten sehr viel, sagen wir mal, fast schon Übersetzungsarbeit leisten, ne, von der rechtlichen Beratung, weil du bist ja so, wenn du als Anwalt arbeitest, dann hast du ja auch meistens Mandanten, die auch Rechtsanwälte sind in den Rechtsabteilungen, mhm, und musst dann praktisch zu Jurist kommunizieren, wobei du halt im Inhouse-Bereich eben diese Übersetzungsarbeit immer leisten musst aus einer juristischen Sprache in, ja, eine Tech-Sprache und auch eine Tech-Denke, ne. Das ist ja teilweise auch eine ganz andere Mentalität und eine ganz andere Denkart, die dahinter steckt. Als Jurist denkt man ja immer sehr stark in Abwägung, ne? Und es kommt drauf an. Und das sind zum Beispiel Dinge, mit denen können Techies, die jetzt irgendwie einen Informatik-Hintergrund haben, relativ schwer umgehen. Und da muss man halt schauen, dass man da auch die richtigen Worte findet und da eben gut kommuniziert. Das ist eben ein ganz großer Teil der Arbeit.
Würdest du sagen, das hat dir schon immer besonders gelegen oder du bist da auch so ein Stück weit reingewachsen?
Da muss man auf jeden Fall reinwachsen. Also es hat mir schon immer gelegen. Ich habe, glaube ich, schon immer gerne kommuniziert und Sprache war schon immer was mich interessiert hat und was ich gerne gemacht habe. Aber klar, mit der Zeit wirst du eben, also schlappt man auch ganz viel Wissen einfach auf. Ja, also nicht nur, dass du deine Kommunikationsskills da irgendwie verbesserst, sondern auch ganz viel Wissen über Tech, was man auch erwarten kann von Tech-Abteilungen, was umsetzbar ist. Ja, da kriegt man ein Gespür für. Und dann erwartet man irgendwann auch keine unrealistischen Dinge mehr und weiß dann auch, worauf man vielleicht pochen kann, wenn man gesagt kriegt, das ist aber schwierig.
Das hat sich jetzt schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass man in dem Bereich wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten hat, Verantwortung zu übernehmen, oder?
Also auf jeden Fall. Also gerade, ich würde gar nicht sagen, generell im Tech-Bereich, weiß ich jetzt gar nicht mal so, aber vor allem dann im Startup-Bereich. Wenn du, je kleiner eine Firma ist, desto mehr Verantwortung kannst und musst du natürlich auch übernehmen, ne? Also wenn du jetzt, also extrem, wenn du der erste Jurist bist in einem Startup, aber auch wenn du jetzt in einer kleineren Rechtsabteilung von 3, 4 Leuten anfängst, dann macht jeder alles erstmal, ne? Dann hast du wenig spezialisierte Rollen und dann musst du eben auch einfach zum Erfolg führen, was gerade reinkommt und die Sachen dann ownen und ja, eben einfach machen.
Wie war das bei dir bei Get Your Guide? Bist du ganz am Anfang mit dabei gewesen? Bist du erst kürzlich dazugekommen?
Vor 4 Jahren ungefähr, etwas über 4 Jahren jetzt. Und als ich angefangen habe, war es eben noch genauso, wie ich gerade eben gesagt habe. Also da waren, glaube ich, 4, 5 Leute und da hat eben noch jeder alles gemacht, ne? Dann habe ich eben auch Verträge verhandelt, was ich mittlerweile dann später gar nicht mehr so gemacht habe. Und das ist eben eine Mentalität, die man da mitbringen muss. Also ich habe neulich einen ganz guten Videoausschnitt gesehen auf LinkedIn, glaube ich, von Barack Obama, wie er darüber redet, über so eine gewisse Mentalität einfach Sachen hinzubekommen. Mhm. Da sagt er irgendwie...
Den kenne ich auch.
Ja, kennst du, ne? Mhm. Also da sagt er, glaube ich, sowas wie just get things done. Ja. Ja, oder irgend sowas, ne? Und da spricht er so ein bisschen drüber, ist ein ganz gutes Video, finde ich. Und das ist im Grunde genau die Mentalität, die man mitbringen muss in einem Startup, auch in der Rechtsabteilung.
Ja, total. Kann ich total verstehen, dass du den Ausschnitt super ansprechend fandest. Es geht ja auch darum, dann so Lösungen zu finden, ne? Nicht so in diesem Analysieren des Problems zu bleiben, sondern absolut, zu sagen, okay, wie kriegen wir es jetzt hin? Und am besten noch, ich übernehme das direkt und löse das für dich.
Genau. Ich löse das für dich und ich führe das zum Erfolg und genau, sich nicht in der Analyse zu erschöpfen, sondern einfach dann auch Sachen auch wirklich hinzubekommen und einfach zu lösen, genau das.
Was würdest du denn sagen, wie wichtig so Product-Kenntnisse sind, wenn man in einem Startup wie Get Your Guide arbeitet?
Sehr wichtig, also in auch wieder da in ganz vieler, mehrerer Hinsicht. Also du musst natürlich wissen, wenn du zum Beispiel regulatorische Voraussetzungen intern umsetzen willst, musst du natürlich das Produkt gut kennen, musst wissen, wo kann das für uns relevant werden, ne? Du musst auch wissen, wie die Product-Leute arbeiten bei der Umsetzung, was ist realistisch, wie schnell kann sowas gehen, was tut uns weh, was tut uns nicht weh, was sind vielleicht mögliche Wege, sowas umzusetzen. Aber dann finde ich, geht's auch ganz stark so ein bisschen in so eine Projektmanagement-Richtung rein, ne? Also wenn du jetzt selber irgendeine Anforderung hast, die du umgesetzt haben willst, dann musst du natürlich auch dann den Leuten ein bisschen auf den Füßen stehen und dann auch nachhalten und Follow-ups machen, solange bis es wirklich umgesetzt ist. Also in mehrerer Hinsicht brauchst du da Fähigkeiten, die jetzt nicht klassische juristische Fähigkeiten sind.
Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Also gibt es tatsächlich regelmäßige Meetings, wo beispielsweise Legal dann mit Product zusammenkommt, wo ihr euch austauscht, wo ihr konkret Sachen besprecht?
Auf jeden Fall. Also es gibt halt, sagen wir mal, Product Roadmap-Diskussionen und Roadmap-Präsentationen, wo die Roadmaps für die nächsten Quartale präsentiert werden. Und da sitzen wir eben mit drin, und aber auch in ganz vielen anderen Formaten. Also es geht halt sehr viel wirklich um Stakeholder-Management, wo wir dann sozusagen je nach Bereich auch teilweise dedizierte Stakeholder definiert haben, wo ein Ansprechpartner in der Rechtsabteilung zuständig ist für eine bestimmte Abteilung im Product zum Beispiel und mit den Leuten dann eben regelmäßig zusammensitzt und die Projekte umsetzt. Also das ist ganz wichtig.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du vor 4 Jahren bei Get Your Guide angefangen hast. Wart ihr ein paar Leute in der Rechtsabteilung? Wie viele seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt 9 aktuell und heiern gerade den 10. für Compliance.
Okay, sehr gut. Und was würdest du generell sagen? Wie rasant und schnelllebig ist die Entwicklung in einem Startup?
Also sehr, sehr rasant, sehr schnelllebig, weil ich meine, genauso schnelllebig, wie sich dann das Produkt weiterentwickelt. Ne? Also wenn du in einer sehr etablierten Firma bist, wo sagen wir mal, seit 20 Jahren das gleiche Geschäftsmodell herrscht und im Grunde nur das Geld reinkommt, dann passiert natürlich auch rechtlich relativ wenig. Wenn du in einer sehr dynamischen Firma arbeitest, die eben auch ihr Produkt sehr stark weiterentwickelt und wo auch ganz viele andere wirtschaftliche Ideen ständig neu hochkommen, die irgendwie bewertet werden müssen, dann muss natürlich der Legal auch Schritt halten und muss diese Entwicklung mit begleiten. Man versucht natürlich immer Sachen zu enablen und nicht irgendwelche Sachen zu blocken. Das ist auch eine ganz wichtige Mentalitätsfrage. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich diese Entwicklungen möglichst frühzeitig angeschaut werden, um dann sozusagen die Guardrails providen zu können, die dazu führen, dass das Projekt umgesetzt werden kann und gleichzeitig die Risiken minimiert werden.
Wo steht ihr denn eigentlich jetzt? Ihr habt ja alle Startups klein angefangen, aber da hat sich einiges getan, auch an Mitarbeiterzahl und so weiter. Finanzierungsrunden.
Genau, wir haben diverse Finanzierungsrunden hinter uns, die letzte Ende letzten Jahres. Und wir sind jetzt bei 900 Mitarbeitern ungefähr weltweit. Ich kenne gar nicht die neuesten Zahlen. Wir heiern auch relativ stark im Moment und haben, glaube ich, im Headquarter in Berlin, Prenzlauer Berg, an die 600 Leute. In Zürich haben wir noch ein großes Büro. Da ist ja sogar Get Your Guide ursprünglich mal gegründet worden. Und dann haben wir noch weltweit diverse andere kleinere Büros.
Du hast es am Anfang schon gesagt, ihr seid in der Reisebranche tätig. Das war zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht ganz so einfach, oder?
Das war komplett schwierig, würde ich sogar sagen. Also wir haben natürlich auch einen sehr starken Umsatzeinbruch gehabt, das ist klar. Und viele Entwicklungen mussten einfach wirklich pausiert werden. Ne? Wir mussten dann auch Kurzarbeit eben einführen und haben dann diese Zeit einfach überbrückt und versucht, sinnvoll zu nutzen für unsere Zwecke. Ne? Wir konnten schlecht Product-Testing machen tatsächlich, weil du natürlich da auch immer AB-Test machen willst. Und wenn du keine Kunden hast oder relativ wenige Kunden und die Anzahl der Kunden, die irgendein neues Produktfeature ausprobieren würde, eben gering sind, kannst du auch keine ordentlichen Testergebnisse bekommen. Deshalb haben wir eben sehr stark versucht, die Foundation zu verbessern in der Zeit. Ne? Haben dann teilweise interne Prozesse ganz stark verschlankt und verbessert, haben teilweise Software-as-a-Service-Anbieter ausgetauscht und auch die Implementierung von neuen Anbietern in der Zeit dann durchgeführt, was natürlich auch sehr, sehr viele Ressourcen bindet und normalerweise das Business sehr stark verlangsamt. Und wenn du dann sag mal, für solche Sachen mal Zeit hast, dann kann man das auch nutzen, um wirklich hinterher als bessere Firma rauszugehen aus so einer Zeit. Das haben wir, glaube ich, gemacht und die Zahlen geben uns auch recht. Also mittlerweile ist unser Wachstum wieder sehr gut.
Gab es denn so Momente in der Corona-Phase, in der du gedacht hast, eigentlich wäre jetzt eine Kanzlei mit vielen verschiedenen Rechtsbereichen, die relativ gesichert durch die Krise marschiert, besser? Oder ist das so mitgehangen, mitgefangen dann im Startup?
Rückblickend würde ich mal sagen, wäre das vielleicht ein sinnvoller Gedanke gewesen. Hatte ich aber so tatsächlich nie. Also es ist sogar so gewesen, als ich damals bei Get Your Guide angefangen habe, das war kurz vor Corona noch. Und da habe ich noch mit meinem jetzigen Chef dann auf dem Weg zur U-Bahn, wir hatten ein Abendessen und haben dann noch über diese eigenartige neue Krankheit kurz gesmalltalkt, die da irgendwie aus China gerade kam. Und noch bevor ich angefangen habe, saßen wir alle im Homeoffice und es war komplett Lockdown. Und da habe ich damals noch meinen Chef angerufen und meinte, du, soll ich überhaupt kommen? Macht das Sinn? Ja, also ihr seid eine Reisefirma und jetzt ist gerade Lockdown. Und er meinte, komm, kein Problem, alles gut. Und genauso hat sich es auch bewahrheitet.
Ja, sehr gut. Nee, doch. Man geht da sicher ganz Startup-like durch einige Tiefen, aber daraus kommt man ja dann manchmal auch gestärkt hervor, wie in eurem Beispiel.
Absolut.
Du hast jetzt schon ein bisschen über die Rechtsabteilung gesprochen. Wie sieht die denn bei Get Your Guide aus? Wie seid ihr aufgeteilt? Was sind so deine Themenbereiche? Und ja, welche Expertise hat jetzt zum Beispiel auch die 10. Person, die gerade bei euch dazukommt?
Ja, genau. Also bei uns ist es so, ich habe ja vorhin schon gesprochen über die Diversität und über die internationale Aufstellung von Get Your Guide als Ganzes. Das Besondere an der Rechtsabteilung ist, dass es eben auch in der Rechtsabteilung bei uns so ist. Ja, also sonst hast du ja oftmals den Fall, auch in den internationalen Unternehmen, dass dann in Deutschland die Rechtsabteilung eben doch sehr stark geprägt ist von Juristen mit einem deutschen Abschluss. Also Das ist natürlich an sich eine gute Sache. Der Abschluss in Deutschland ist ja sehr hochwertig. Ja, das ist schon so. Aber trotzdem empfinden wir es eben auch als Bereicherung, auch im rechtlichen Bereich, Einflüsse von verschiedenen Rechtsordnungen auch zu haben. Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin aus Nordirland, wir haben eine aus Rumänien und wir haben eine französische Kollegin mit einem amerikanischen Abschluss, die in New York sitzt. Ja. Und so können wir eben auch verschiedene Fragestellungen aus verschiedenen Rechtsordnungen eben auch dann gut beantworten, haben auch, wenn was auf Französisch reinkommt, eine Kollegin, die das in der Muttersprache beantworten kann. Das ist sozusagen, würde ich sagen, eine Besonderheit in unserer Rechtsabteilung. Und ansonsten ist es eben so, dass wir, ja natürlich, also wir haben mehrere Directors, wir haben jemanden für Corporate, die jetzt auch Data Privacy mitbetreut, wir haben Commercial und die neue Person wird dann eben Compliance machen. Und zu mir, also ich habe ja längere Zeit sozusagen das Data Privacy Setup, was wir da jetzt gerade bei Get Your Guide haben, mit einer anderen Kollegin zusammen über die Jahre aufgebaut, so wie es jetzt da gerade steht und auch verschiedene andere regulatorische Themen intern betreut für die interne Umsetzung und fokussiere mich jetzt aber tatsächlich auf Policy. Also das ist sozusagen momentan mein Focus Area.
Da müssen wir sowieso gleich ein bisschen tiefer rein. Letzte Frage noch. Ich kenne das von Talent Rocket. Wenn Leute sich hier mit nicht deutschem Juraabschluss über unsere Plattform bewerben wollen, sind die relativ oft schnell enttäuscht, weil sie sagen, es gibt ja fast keine Arbeitgeber in Deutschland, die Juristen ohne deutsche Examina einstellen. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass du jetzt mal so einen Case schilderst, in dem man eben auch mit einem internationalen Abschluss dann in Deutschland oder bei einem deutschen Unternehmen arbeiten kann. Also deswegen alle mit ausländischen Juraabschlüssen Get Your Guide durchaus mal im Auge behalten. Da könnte sich was ergeben.
Auf jeden Fall. Schaut gerne mal rein.
Du hast jetzt aber schon auch gesagt, es sind ja ganz unterschiedliche Kulturen, aus denen die Kollegen und Kolleginnen kommen. Was bedeutet das auch für die Kultur? Müsst ihr da besondere Maßnahmen treffen, um auch alle zusammenzukommen und alle an einen Tisch zu bringen? Oder was zeichnet das auch aus?
Also letztlich ist es vor allem, glaube ich, ein sprachliches Thema. Also anders als in anderen Rechtsabteilungen ist es bei uns so, dass wir wirklich dann alles auf Englisch machen. Also nicht nur die Dokumente, sondern und die Teamsitzungen, sondern eben auch natürlich dann beim Lunch sprichst du praktisch den ganzen Tag Englisch. Ansonsten von der Kultur her empfinde ich es eigentlich nicht als so großen Unterschied, weil du natürlich sowieso mit ganz vielen Kulturen tagtäglich bei der Arbeit zu tun hast und diese kulturellen Unterschiede, die gibt es eigentlich, also empfinde ich jedenfalls so nicht mehr. Also das empfinde ich eigentlich als ganz normal mittlerweile.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen was über deinen Bereich gesagt, Policy Lobbying. Du bist dafür auch oft in Brüssel. Was macht man genau, wenn man diese Bereiche macht? Ich glaube, das sind so Schlagworte, die jeder natürlich schon mehrmals gehört hat, aber vielleicht sich gar nicht so viel unter der täglichen Arbeit vorstellen kann.
Na klar, also was wir eigentlich so machen ist, wir versuchen Inputs zu liefern zu sagen wir, neuen Gesetzen, bevor sie, also noch im Gesetzgebungsprozess, sowohl auf nationaler Ebene als auch international auf EU-Ebene. Und später dann eben auch, wenn die Gesetze umgesetzt und durchgesetzt werden müssen von Behörden. So, und du hast eben schon gesagt, Lobbying hat vielleicht so eine leicht negative Konnotation manchmal. Ich persönlich empfinde das überhaupt nicht so. Für mich ist die entscheidende Frage, für wen bin ich denn da eigentlich tätig? Ne? Also wenn ich jetzt für die, sagen wir mal, Mineralölindustrie oder für die Tabakindustrie tätig wäre, dann würde ich mich vielleicht auch morgens fragen, ob das der richtige Job ist. Aber was wir eben machen ist, wir versuchen eben gute Rahmenbedingungen für die europäische Tech-Branche zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht, ist man da genau auf der richtigen Seite.
Okay, das heißt, Lobbying hat für euch eine spezielle Rolle. Also Get Your Guide braucht einfach eine gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, um vor allem in Zukunft so agieren zu können, wie ihr euch das plant und vorstellt, oder?
Ja, genau. Also es gibt ein paar Themen, die für uns wichtig sind, so wie für alle Tech-Firmen. Also ich meine, es gibt ja auch in Deutschland den Startup-Verband, der sich sehr stark und sehr gut für verschiedene Themen einsetzt.
Freut mich zu hören, wenn du das sagst. Ich bin ja auch mit im Vorstand im Startup-Verband. Ja, und ja, tatsächlich ist es für uns da ganz wichtig, mit Startups wie euch zusammenzuarbeiten, um auch wirklich aus dem Ökosystem zu verstehen, okay, wo sind denn gerade, ist eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt nötig, damit Firmen wie Get Your Guide einfach auch nach vorne kommen können.
Genau, und für uns persönlich, also als Firma ist das jetzt momentan, gibt es ein großes Thema, was besonders heraussticht, das ist einfach jetzt der Digital Markets Act, der jetzt gerade umgesetzt wird und da sind wir eigentlich sehr stark involviert.
Hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie von der Begrifflichkeit gehört. Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, um was es bei dem Digital Markets Act genau geht?
Na klar, letztlich ist es einfach ein EU-Gesetz, was jetzt mal als Richtlinie, was keine Richtlinie ist, sondern als Regulation direkt gilt. Und die Besonderheit von dem Gesetz ist eben, dass es sich nicht an die gesamte Wirtschaft oder die gesamte Tech-Branche richtet, sondern eben nur an einige wenige handverlesene Big Player. Ja? Also das sind die üblichen Verdächtigen wie Google, Facebook, Amazon, an die sich das Gesetz richtet. Und die werden eben reguliert, um Märkte wieder zu öffnen und der fairen Wettbewerb zu schaffen in Märkten, die im Grunde schon gekippt sind, wo es einen dominanten Player gibt, der den Markt beherrscht.
Und was heißt das für euch konkret? Also konkret,
als Beispiel vielleicht auch mal, wenn du dir Google anguckst, ne? Mhm. Google hat ja in der allgemeinen Internetsuche in Europa, glaube ich, einen Marktanteil von 94%. Das ist natürlich unheimlich viel und Google ist tatsächlich zu einer Art, wie soll ich sagen, ist mittlerweile digitale Infrastruktur, ja. Du kannst es im Grunde vergleichen mit, sagen wir mal, Autobahnen oder Zugstrecken, die für die analoge Wirtschaft absolut notwendig sind, um ihre Produkte überhaupt an den Mann zu bekommen. Genau so eine Rolle hat eben Google für die digitale Wirtschaft. Also Google ist praktisch das eine Gateway, durch das man gehen muss, wenn man den Kunden erreichen will in Europa. Und was Google jetzt über die Jahre gemacht hat, ist, dass sie eben verschiedene andere Google-Produkte gebaut haben und die auf der Suchergebnisseite integriert haben, damit der Kunde das Google-Ökosystem im Grunde gar nicht mehr verlassen muss, sondern die Google-Produkte gleich auf der Google-Seite findet und dann im Grunde bei Google bleibt. Und das ist natürlich wettbewerbswidrig. Das war schon unter Kartellrechtsgesichtspunkten eigentlich nicht zulässig und wird jetzt auch nochmal unter dem DMA besonders adressiert mit einer Vorschrift gegen Selbstbevorzugung. Ja, es ist also jetzt nach dem DMA unter anderem, das ist nur eine von den vielen Pflichten für Gatekeeper, aber ist es jetzt für Gatekeeper nicht mehr möglich oder nicht mehr zulässig, innerhalb von ihren Core-Plattform-Services, so heißt das dann, ihre eigenen Produkte besser oder hervorgehoben zu behandeln, besser zu behandeln als andere Produkte von Wettbewerbern. Das ist für uns das entscheidende Thema beim DMA und da sind wir eben sehr stark involviert, um da die wirtschaftlichen Bedürfnisse und auch Datenmaterial zu liefern, damit die Kommission da die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Und welche Produkte von Google sind das, die euch besonders in die Quere kommen?
Naja, Google hat da sozusagen Vertical nach Vertical sozusagen nach und nach getackelt und übernommen. Angefangen mit Shopping, dann kam Hotels, Google Flüge. Und unser Vertical wäre dann Google Things to Do, wo sie ein ähnliches Produkt anbieten in verschiedener Weise, aber so ähnlich von der Nutzung her, so wie unser Produkt eben aussieht. Und da geht's eben dann darum, sicherzustellen, dass wenn solche Google-Produkte eben auf der Search Result Page erscheinen, dass dann auch Konkurrenzprodukte in derselben Weise dargestellt werden. Also es geht letztlich darum, Level Playing Field herzustellen, damit Google sich da nicht selbst bevorzugen kann.
Und kannst du mal ein Beispiel schildern, wie ihr da jetzt vorgeht? Also ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, das ist nicht gut, also vielleicht sogar Geschäftsmodell bedrohend für Get Your Guide, wenn Google da mit seiner Marktmacht einfach Produkte anbietet, die euren so ähnlich sind. Aber wie geht man dagegen vor?
Also letztlich ist es so, die Kommission enforced dieses Gesetz ja sowieso und es gab da im letzten Jahr schon diverse Workshops, die dort organisiert wurden in verschiedenen Formaten, teilweise auch mit Google, teilweise waren die auch öffentlich und wurden dann gestreamt. Und
an denen habt ihr dann direkt teilgenommen oder hattet einen?
Genau, okay. an denen haben wir dann teilgenommen. Wir haben auch Papers sozusagen eingereicht, teilweise als Teil von der Koalition in einem Verband auch. Und dann geht es eben einfach darum, dass man diese Vorschläge, die auch von Google kommen, rechtlich bewertet und dann sich sozusagen die auch von intern, aus der Firma heraus die wirtschaftlichen Auswirkungen sozusagen versteht und dann das alles zusammenführen kann, um dann wiederum eine Rückmeldung zu geben nach Brüssel und zu sagen, was daran gut und was daran schlecht ist. Also letztlich auch wieder ein Kommunikationsthema, ne? Also ähnlich wie bei der internen Umsetzung von Regulierung ist es hier auch wieder ein Kommunikationsthema. Hier ist man sogar so eine Art Schnittstelle oder so eine Art Scharnier, würde ich fast sagen. Also sozusagen zwischen der externen Welt in Brüssel und dann der internen Welt, ne? Also du musst praktisch die Vorschläge, die aus Brüssel kommen, sei es für ein neues Gesetz oder sei es für die Umsetzung von einem Gesetz, musst du sozusagen übersetzen, musst du erstmal sozusagen subsumieren. Was heißt das? Was würde das für die Firma heißen, wenn das jetzt hier kommt? Muss das dann nach innen kommunizieren? Muss das dann wieder sozusagen, muss das intern verstehen, was das dann wirklich wirtschaftlich bedeutet und das dann wieder zurück übersetzen in den rechtlichen Kontext und nach extern kommunizieren. Das ist sozusagen die Aufgabe und die finde ich extrem spannend.
Und geht es denn auch darum, Akteure, die die Entscheidung in irgendeiner Form mit treffen können oder mit beeinflussen können, auch zu treffen und über diese Datenlage aufzuklären, beziehungsweise euren Standpunkt nochmal darzulegen. Ich spreche so ein bisschen auf das politische Hinterzimmer an. Gibt es das denn beim Lobbying wirklich, dass man ja versucht, wirklich Akteure auch von sich zu überzeugen?
Naja, also es gibt schon teilweise Strategien, die gespielt werden. Also es hängt auch immer sehr stark mit den Ressourcen zusammen, die man hat. Die Gatekeeper, die großen Tech-Firmen haben natürlich ganz andere Ressourcen, ne? Dementsprechend auch teilweise sehr, sehr ausgefeilte, ausgefuchste Strategien. Eine Kommunikationsstrategie von Google ist zum Beispiel, dass sie versuchen, die Story in die Welt zu setzen, dass sozusagen nur Plattformen wie Get Your Guide vom DMA profitieren würden und alle anderen Player nicht. Das Gegenteil ist der Fall, ne? Im Grunde hilft der DMA der ganzen Branche, nur Google eben nicht. Aber das sind genau diese Stories, die du gerade anspielst wahrscheinlich, die dann sozusagen in Hinterzimmern gesponnen werden und die irgendwie über die Presse und über Blogs und wie auch immer lanciert werden. Aber ja, das ist natürlich was, gegen was man sich zur Wehr setzen muss.
Ja, für mich ist es so ein bisschen fast eine David gegen Goliath Geschichte, wobei verrückt ja auch dabei ist, dass Get Your Guide alles andere als ein kleiner Player ist. Ihr seid eins der Unicorns in Deutschland. Das heißt, ihr seid mit über 1 Milliarde bewertet. Ja. Du hast vor eure Mitarbeiterzahl gesagt. Also verrückt, dass trotzdem auch ja Player wie ihr sich den Rang dann so erkämpfen müssen und auch wirklich was dafür tun müssen, um auch ihr Wachstum in Zukunft gewährleisten zu können.
Ja, wir haben dabei das Glück, dass das Bundeskartellamt und auch die Kommission sehr stark auch auf genau solche Player eben hört und offen ist für solche Gespräche. Denn denen ist natürlich auch klar, dass die Ressourcen, die aufgewendet werden können, von Big Tech ganz andere sind. Deshalb wird eben auch bewusst dafür gesorgt, dass man beide Seiten der Medaille auch kennenlernt. Und da eben, ja, deswegen sind sie eben offen auch für solche Gespräche und Input von unserer Seite.
Ich finde, man merkt total, dass dein Herz total für diese Themen schlägt und du da auch deine Kampfeslust auf jeden Fall geweckt ist.
Das stimmt.
Du hast da aber auch ab und zu mit Neuland zu tun, oder? Also es hört sich schon so an, als ist das nichts, was man jetzt in den vorangegangenen Stationen schon so gelernt hat und jetzt einfach nur umsetzt oder auch im Studium, sondern man muss sich da schon immer wieder reinarbeiten.
Absolut. Also sowohl in die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge, in die Tech-Zusammenhänge, also das habe ich jetzt zwar eben so zusammengefasst, aber diese ganzen Mechanismen, wie dieses Self-Preferencing am Ende auf der Suchergebnisseite passiert, das ist zum Beispiel um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, braucht man einfach seine Zeit. Ja, da muss man wirklich sich richtig reingraben. Und so ist es eben auch mit anderen regulatorischen Themen oder anderen Themen. Du musst halt immer dich ständig in neue Gesetze und neue Gesetzesentwürfe einarbeiten. Das ist schon sehr viel, also da muss man schon sehr viel Freude auch haben, neue Themen kennenzulernen. Und ja, und auch von der Herangehensweise ist es eben, sage ich mal, nichts, was man jetzt im Referendariat lernt. Das stimmt schon.
Und was würdest du sagen, wie entwickelt sich die Rechtsabteilung in deiner Vorstellung in den nächsten Jahren weiter? Also werden diese Themenbereiche immer wichtiger oder plant ihr da auch ja noch mehr Personen einzustellen, die sich genau darum kümmern?
Also ob wir jetzt genau dafür Personen einstellen, das weiß ich jetzt nicht. Ich will sagen, generell, so wie die Firma wächst, so wird die Rechtsabteilung eben auch wachsen. Jetzt vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit, aber das wird auf jeden Fall die Richtung sein. Also die Firma wächst ja sehr stark und zumindest mal im kommerziellen Bereich, wenn jetzt mehr Verträge geschlossen werden, dann braucht man natürlich auch die Ressourcen bei den Juristen, die das dann eben handeln müssen. Und auch sonst, wenn die Firma wächst ja nicht nur, sondern wird auch erwachsener. Und je mehr das der Fall ist, brauchst du natürlich auch immer mehr Leute, die auch regulatorische Themen noch mehr sozusagen vorantreiben, auf ein noch höheres Niveau heben und auch Compliance-Bereich. Das werden wahrscheinlich Focus-Areas sein beim Wachstum.
Wie sieht dein heutiger weiterer Tag noch aus? Welchem Thema widmest du dich heute noch?
Ja, tatsächlich wirklich dem DMA und da gibt's diverse Meetings zu und diverse Papers, an denen wir schreiben und diverse Strategien, die wir da abstimmen müssen.
Super, vielen Dank, Björn. Ich glaube, für uns war es sehr spannend, mal zu hören, wie eng der Zusammenhang zwischen juristischer Arbeit und Lobbying oder Policy generell sein kann.
Sehr gerne.
Und hat uns eine sehr neue, spannende Perspektive gegeben. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, bis bald.
Das war Björn Bormann.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.